Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt natürlich auch wie immer mein Kumpel
Patrick. Guten Tag.
Ja, gut, Patrick, wir haben gerade davon gesprochen.
Gestern ist der neue Trailer zu Avatar 3, ich weiß nicht, wie er heißt, genau. Blood and Fire, nein, das ist ein anderer Film.
Irgendwie so, auf jeden Fall haben wir darüber gerade gesprochen und...
Ja, ich bin kein Fan von Avatar. Also der erste war wirklich, war ja der erste richtige 3D-Film, war echt super, ja. Aber der letzte Teil hat mich erstens nicht abgeholt, die Story war sehr flach und es hat alles immer mal, ja, also optisch diese 3D-Welt, ja, cool, ja. Aber die Story an sich, nö. Also, und jetzt hat der Trailer, wie alle so hyped drauf sind, wo ich mir einfach nur denke, so, okay. Und ich habe mir ihn gestern dann angeguckt und ich dachte mir nur so, und warum seid ihr jetzt alle so gehyped? Das schaut genauso aus wie der erste und der zweite.
Ja, das ist genau das. Also bildgewaltig, mit Sicherheit, darstellungsmäßig auch gut gemacht. Also die Darsteller bringen auf jeden Fall ihre Leistungen, weil sie ja auch bisher immer gut waren. Aber von der Story, also was der Trailer mir zeigt, ist im Endeffekt, wir kriegen zum dritten Mal die Geschichte von Avatar 1 vorgereiht. Und das ist was.
Nur anders verpackt.
Ja, wie du sagst, nur anders verpackt. Und das macht es mir schon wieder ein bisschen schwer, den Film dann auch ernst zu nehmen. Und ich habe aber auch gefühlt, ja, kein Interesse mehr an Avatar. Also das war, die sind locker gefühlte 20 Jahre zu spät.
Nein, keine 20 Jahre, aber der.
Deswegen sage ich gefühlt.
Gefühlt, ich weiß, wie du es meinst, aber er hat sich viel zu viel Zeit gelassen mit seinen Konzepten, die er dann umsiedeln möchte auf die verschiedenen. Es gibt ja insgesamt 6, 7 insgesamt, wo er haben möchte.
Ja, aber das wird nichts. Also ganz ehrlich, wenn aber
ja, nichts kannst du nicht sagen, aber es ist also für die Generation, die den ersten gemocht, geliebt haben, finde ich, dass er zu spät ist. Und es ist einfach, also der letzte Teil.
Also gefühlt ist für mich Avatar eigentlich noch interessant, allein schon von diesem Worldbuilding, was kommt als nächstes auf Pandora, wie können sie das Ganze nochmal ausbauen?
Das ist das Einzige, was mich interessiert hat im zweiten Teil.
Und wie sind die Stämme aufgebaut? Was kommen noch für neue Stämme heraus? Eben dieser neue Feuerclan. Der sieht zumindest schon sehr interessant aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war das Einzige, was mich an dem Trailer eigentlich begeistert hat.
Ich bin ehrlich, ich habe mir den mit einem Auge nur angeguckt.
Okay.
Nicht so interessant, wo ich dann sage, so, oh ja, wie letzte Woche, wo wir drüber gesprochen haben, Predator Badlands, den habe ich wirklich verfolgt von der ersten bis zur letzten Sekunde und drauf, okay, was ist ein Sneak Pieces, was vielleicht versteckt sind, könnte man angucken oder kann man noch sehen. Und jetzt da so richtig, okay, bei einer Zigarette.
Ja, okay. Ja, dann habe ich aber, was ich bei dir auch gerade angeschnitten habe, mir jetzt zum ersten Mal den Bad Boys Ride or Die angeschaut und ich muss sagen, Alter, was eine Grütze.
Ja, nach dem zweiten, der zweite war schon sehr lahm, war okay, aber Bad Boys ist für uns in den 90er Jahren Kids, wo wir gerade aufgewachsen sind, ein Film gewesen, sensationell, es war was Neues. Der zweite kam viel zu spät, aber war noch okay, war aber auf dem ersten von der Story und von diesen neuen, innovativen, was
Don Simpson und Jerry Bruckheimer.
Gebracht hatten, sensationell.
Ja, das mit Sicherheit.
Im ersten Teil, auch im zweiten ging es einigermaßen noch, nur weil da das Drehbuch ja komplett fremd, nicht von beiden, sondern von einem anderen, das merkt man auch. Man merkt zum Beispiel im Bad Boys 1, dass Will Smith noch blutjung war. Er war nicht der Topstar, er sollte der Topstar werden. Nämlich.
Aber er war heiß drauf.
Wer ist der?
Martin Lawrence.
Oh, danke. Martin Lawrence war zur damaligen Zeit der berühmtere von beiden, was heutzutage eigentlich unvorstellbar ist. Aber ja. Er war dadurch, durch seine Serie und auch schon einige Filme, viel berühmter als Will Smith. Hat man aber auch gemerkt in manchen Sachen, dass dann auch Will Smith öfters gefilmt worden ist.
Ja, aber es war
auch, wie er geschauspielert hat.
Ja, aber es war auch so ein Quatsch. Ich meine, mit dem dritten Teil, Bad Boys Forever war es, glaube ich. Also gut, Leute, das ist ein anderes Thema. Aber dann mit Bad Boys Ride or Die jetzt. Also
ich habe noch nicht mal gesehen.
Boah, ihr habt wenn ihr noch nicht gesehen habt, ihr habt überhaupt nichts verpasst. Also es fängt ja schon so an, dass sie mit diesem Porsche, lass mich kurz ausreden noch, dass sie den mit dem Porsche durch Miami brettern, weil sie zu einer Hochzeit müssen und Martin Lawrence natürlich, wie man es aus allen anderen Teilen auch kennt, schon wieder nur am Rumjammern ist, mir ist so schlecht, ich brauche Alka-Seltzer und das ist so geil, da habe ich so gelacht. Die heizen Vollspeed, heizen sie durch die Stadt und Martin Lawrence sagt, ja, halt da vorne gleich hier drüben bei diesem kleinen Laden an, damit ich mir was holen kann. Und dann wird noch rumdebattiert und er heizt weiter und macht dann nur eine kleine Kehrtwende und steht direkt vor dem Laden. Wie soll denn das funktionieren, wenn der weiterfährt? Also, jeder Auto...
Einmal um Block.
Ja, gefühlt. Ja. Und so viele stumpfsinnige Dialoge, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun haben. In dem Moment, wo Martin Lawrence in dem Film das Maul aufmacht, da habe ich es auch so oft, da habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, was quatscht er denn jetzt schon wieder für ein Bullshit? Und da sind so viele Szenen drin, die könntest du einfach rauscutten, weil sie für den Film keine Relevanz haben. Überhaupt keine. Und wo ich auch so gelacht habe, wo dieser eine Typ am Schluss diesen Schulterschuss abbekommt, also in die Schulter getroffen wird und seine Partnerin zieht ihn in Deckung, aber greift gefühlt mit 2 oder 3 Fingern in diese Schusswunde und zieht ihn dann in Deckung. Also das war, ich sage ja, noch dümmer geht's nicht. Also ich bin auch dran gesessen und mir nur gedacht, oh Gott, ey, also es kann gar nicht mehr schlimmer werden.
Na gut, ich hoffe, dass das Franchise mit diesen letzten Teils endlich begraben wird. Was zwar schade ist, man hätte das echt gut ausbauen können.
Also ich habe es auch gesagt, wo ich den gesehen habe, es macht für mich den Eindruck, als würde man das so aufbauen wollen, wie diese beschissenen Fast and the Furious Filme inzwischen. Weil im dritten Teil war ja dieser große Endboss, war ja sein Sohn, der jetzt im vierten Teil zu seinem Verbündeten wird. Genauso, genau so macht man es bei Fast and Furious. Zuerst ist Jason Statham in Teil XY der große Böse. Ah, okay, er wurde in diesem Teil, sag ich mal, besiegt und ist im nächsten Teil, ist er Teil der Familie, gehört dazu. Dann ist es Charlize Theron, gegen die man kämpfen muss. Die hat man dann auch besiegt. Ah, okay, dann ist sie im nächsten Teil unsere Verbündete.
Spielt irgendwann mit. Ich kenne die ersten drei, das war's.
Das macht nichts. Du hast dann auch mit John Cena, der ist auch der absolute Oberboss. Ja, gut. Es stellt sich raus, er ist, glaube ich, Vin Diesels Bruder, ist im nächsten Teil auf jeden Fall wieder ein Freund. Leute, die in der vorherigen...
Also wie Sharknado, der dann 1, 2, bis gefühlt 7 gibt, ist dann auch dann Fast and Furious geworden.
Ja, okay. Also ganz, ganz schlecht. Ich meine, gut, wenn ich jetzt so ein Franchise habe wie die Freitag der 13. Filme oder Halloween-Filme, dann brauche ich keine große Erklärung, warum der Killer wieder auftaucht. Man spinnt sich ganz plausibel irgendwas zusammen. Der Blitz schlägt in den Boden ein, wo sein Grab ist und da kommt er dann wieder raus. Okay, das ist für dieses Genre Erklärung genug, das passt. Aber wenn ich eine Thematik habe, wo ich sage, ich kämpfe gegen Superschurken und die sind dann im nächsten Teil meine absoluten Superbuddies, um mit mir gegen den nächsten Oberguru zu kämpfen, das ist was, wo ich sage, das ist so ein Schwachsinn. Und dann aber auch noch so dermaßen behindert an den Haaren herbeigezogen, wenn ich mir auch die Stunts anschaue. Da sitzen die Filmemacher, die Produzenten, Regisseure, die schmeißen ihren Kindern, ihren 4- oder 5-jährigen Kindern, schmeißen die einen ganzen Eimer mit Matchbox- oder Hot Wheels-Autos hin und schauen zu, wie die damit spielen. Und genau so wird das dann auch in den Film übernommen, wenn dann der Kleine mit dem roten Auto am Wohnzimmerschrank entlang fährt, einen Sprung rüber zum Sofa macht und von da aus rüber in die Küche. Geil, das nehmen wir. Dann ist es halt kein Wohnzimmerschrank, sondern, keine Ahnung, ein Staudamm. Und da springt er dann einfach von dem Staudamm wieder rüber auf den Highway. Bullshit. Und genau so kommt einem das vor. Ja, aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es um eine, ich behaupte jetzt einfach mal, ich setze das auch in Anführungsstrichen, tiefgründigere Liebeskomödie.
Ja, würde ich so noch unterschreiben.
Schon Liebeskomödie, oder?
Ja, mit sehr viel Herz.
Sehr viel Herz, genau. Wir reden von Schwer verliebt. Und zwar geht es um einen Peter und Bobby Farrelly-Film aus dem Jahre 2001. Also der ist direkt nach der Jahrtausendwende entstanden. Und wir kennen alle die Farrelly-Brüder, deren Werke zum Großteil im Komödienbereich anzusiedeln sind. Das muss man so ganz ehrlich sagen. Die hatten gemeinsam Dumm und Dümmer, dann kam Kingpin, Verrückt nach Mary, glaube ich, einer ihrer bekanntesten Filme. Wir haben Unzertrennlich, Nach sieben Tagen ausgeflittert, Alles erlaubt. Man sieht, es sind alles Filme, die definitiv im Komödienbereich zu finden sind, aber dennoch relativ tiefgründig sind und auch irgendwo eine Message vermitteln sollen. Was aber auch für die Farrelly-Brüder steht, ist, dass sie die Grenzen des guten Geschmacks immer wieder versuchen auszuloten.
Ja.
Und da gibt es in jedem Film gibt es 2, 3 oder auch mehr Szenen, wo man echt sagen muss, oh, das war jetzt aber hart an der Grenze. Ich meine, allein schon die Thematik mit Unzertrennlich, wo Greg Kinnear mit Matt Damon als siamesische Zwillinge ihren Alltag bestreiten müssen, hat zwar auch schon eine gewisse Tiefgründigkeit, dass man sagen muss, wie leben eigentlich solche siamesischen Zwillinge? Und dann hast du diese Thematiken, wenn es dann darum geht, wenn die auf der Toilette sind, Sexualleben. Und das sind Sachen, wo man wirklich sagen muss, die dann aber auch manchmal die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Und wir sind jetzt aber bei Schwer verliebt und da haben wir ähnliche Szenerien.
Ja.
Zum Beispiel der Freund von Jack Black, der Maurice, wo er dann am Schluss eben sagt, ja, er hat diesen Stummelschwanz. Finde ich auch sehr hart an der Grenze. Also es war wahrscheinlich jetzt nicht notwendig, dass der so diesen Stummelschwanz hat, aber man muss ihn ja dann auch zeigen und dass er den dann auch bewegen soll. Die Thematik ist einfach, dass er ein verlängertes Rückgrat hat. Ja, wie schon gesagt, war jetzt für den Film, glaube ich, nicht notwendig, aber das ist einfach, sind die Farrelly-Brüder, die einfach so eine ganze Schippe schlechten Geschmack mit reinbauen wollen wahrscheinlich. Oder auch dann mit Nach sieben Tagen ausgeflittert, wo die Filmehefrau von Ben Stiller auf ihn drauf urinieren muss.
Ja.
Ja, und das sind alle, oder auch mit ihrem, glaube ich, Busch, den sie untenrum hat, ja, und sich dann wachsen lässt, das sind, glaube ich, alle solche Sachen, die sind für den Film, glaube ich, gar nicht so notwendig, aber man versucht immer irgendwo so eine wirklich eine ganze Schippe schlechten Geschmack mit rein.
Sorry, jetzt habe ich ein Kopfkino, mache Eddie, mach's mir wie ein Schwarzer.
Ja, und ich sage ja, das sind Sachen, die müssen
bei
den Filmen vielleicht nicht notwendig sein, aber das sind die Farrelly-Brüder. Aber ja, wer sich auf diese Filme einlässt, der weiß, was er kredenzt bekommt. Kommen wir aber jetzt zu den Darstellern. Die Farrelly-Brüder konnten als Hauptdarsteller unseren allseits geliebten Jack Black verpflichten. Damals war Jack Black aber noch aus meiner Sicht raus wesentlich interessanter.
War nicht so exzentrisch.
Ja, in dem Film spielt er zumindest nicht diesen krassen Exzentriker und er hat sich aber jetzt optisch auch sehr gehen lassen. Also wenn ich
das
jetzt
meine ich mit exzentrisch, dass er eine Person, also er ist wirklich eine sehr, sehr tiefgründige Person, wenn man sich Interviews etc. anschaut. Und zur damaligen Zeit hat er einfach versucht, Fuß zu fassen. Er ist ja eher berühmt durch seine Band, die damals ja hatte.
Ja, und auch heute noch hat, weil Tenacious D tritt nach wie vor
in Amerika
die sind auch auf Rock im Ring, Rock im Park, echt? Die sind auch auf Nova Rock, also die Touren auch auf gerade den Festivals sind sie sehr stark vertreten. Auch heute noch. Und wir kennen Jack Black als Synchronstimme des Pandas aus Kung Fu Panda. Aber vor der Kamera hat er in High Fidelity mit John Cusack zusammengespielt. Dann ging es weiter mit Zickenterror, war auch eine ganz, ganz geile Komödie. Aber seine, glaube ich, anfangs größte Rolle, die den größten Mainstream-Erfolg hatte, war und ist, glaube ich, heute auch noch School of Rock. Also ich glaube, die kennt...
Aber da war er ja schon sehr berühmt. Es gibt ja eher, also wo mir Jack Black in Erinnerung jedes Mal schwelgt, ist ja der Schakal, wo er dann für Bruce Willis diese Waffe anfertigt.
Ja, das waren ja alles nur kleine Nebenrollen.
Ja, ja, aber trotzdem...
Auch mit Jim Carrey in Cable Guy.
Der
Fan. The Fan, was ja auch ein Ben Stiller-Film war, also nicht The Fan, sondern Cable Guy.
Yeah.
Und nix wie raus aus Orange County, wo er an der Seite von Tom Hanks, leiblichem Sohn Colin Hanks, spielt. Eigentlich ein kleiner Erfolg. Dann kam ja auch King Kong und daraus kennen wir eigentlich Jack Black. Er ist ja auch ein sehr charismatischer Schauspieler, der sehr viel Ausdruck mit reinbringen kann.
Ja, natürlich. Das ist das beste Beispiel, wo er zur Zeit zu sehen ist in der Gaming-Verfilmung Minecraft.
Ach so, ja. Ja, gut, also Minecraft, das ist jetzt nicht ganz so mein
Film. Ich habe auch nicht gesehen, was mich nicht interessiert hat, was jetzt das Spiel habe ich nicht gespielt und
So sieht's aus. Also wenn es jetzt tatsächlich eine Videospielverfilmung gewesen wäre, wie jetzt zum Beispiel Until Dawn, das Spiel habe ich gespielt. Vielleicht auch ein Gears of War Film wäre auch geil gewesen. God of War gibt's ja auch Videospiele und. Aber mit Minecraft, da bin ich jetzt nicht ganz so. Also ich war auch mit dem Trailer, war ich nicht ganz rein, weil gut, Jason Momoa, ich mag ihn als Darsteller, aber auch der spielt leider Gottes gefühlt momentan nur in Schrott mit.
Ja.
Kommen wir aber jetzt zum weiblichen Gegenpart zu Jack Black. Und zwar haben wir dort Gwyneth Paltrow, die Ex-Verlobte, Ex-Freundin, auf jeden Fall die Ex von Brad Pitt. Wir kennen sie aus Filmen wie Große Erwartungen, Shakespeare in Love, Ein perfekter Mord, eine extrem wandlungsfähige Schauspielerin, von der leider in den letzten Jahren recht wenig gekommen ist.
Na gut, sie hat sich ja als Geschäftsfrau eher etabliert als dann Schauspielerin.
Aber das ist ja auch nichts Verwerfliches.
Nö.
In dem Film spielt sie die nicht nur leicht, sondern extrem übergewichtige Rosemary.
Leicht.
Deswegen sage ich ja, unter Anführungsstrichen. Sie wird zur Herzensdame von Jack Black. In Nebenrollen haben wir zum Beispiel Jason Alexander, der zum größten Teil aus der Serie Seinfeld bekannt ist. Wir haben Joe Vitarelli. Und der Name sagt ja schon, Vitarelli ist ein US-Amerikaner mit, würde ich jetzt mal behaupten, italienischen Wurzeln. Er hat genau deswegen in seinen Filmen immer einen Mafia-Zugehörigen, einen Italo-Amerikaner gespielt. Zum Beispiel in Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti. Mickey Blue Eyes mit dem Hugh Grant zum Beispiel. Reine Nervensache 1 und 2, in denen er den Jelly gespielt hat.
Sensationell.
Immer wieder gut. In Schwer verliebt spielt er den
Papa.
Ja, den Vater von Rosemary, der aber auch gleichzeitig der Oberchef von Jack Black ist. Dann haben wir noch als Nebendarsteller Bruce McGill. Diesen Darsteller kennen wir als Anwaltsgehilfen von Jamie Foxx in Gesetz der Rache. Er war in den Ride-Along-Filmen mit Kevin Hart und Ice Cube vertreten. Und er war der Kerl im Schrank, auf den Bruce Willis schießen wollte in The Last Boy Scout. Ja, wird wahrscheinlich eher den Leuten was sagen.
Perfect World.
Genau. Das bringt uns jetzt eigentlich auch schon zur Handlung. Wir haben ganz am Anfang eigentlich auch schon wieder
eine sehr traurige Szene.
Eine traurige Szene, die aber Gott sei Dank, dank der Farrelly-Brüder
sehr sarkastisch dargestellt
wird. Nicht nur sarkastisch, ich finde sogar einiges an ihrer Tragödie verliert. Dadurch, dass es so geil darstellen. Und zwar haben wir
das ist im Krankenhaus am Sterbebett eines Pfarrers, der gerade von zwei jungen Pflegekräften gepflegt wird. Und der Arzt betritt das Zimmer mit einem kleinen Jungen, der seinen Vater in den letzten Sekunden noch einmal sehen sollte.
Um sich von ihm zu verabschieden. Genau. Er gibt ihm natürlich ein paar Ratschläge, die ja vielleicht jetzt so für den normal denkenden Menschen nicht mehr ganz so nachzuvollziehen sind. Aber dadurch, man erfährt ja im Vorfeld, er steht unter starken Schmerzmitteln, ist also genau aus dem Grund nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Deswegen verwechselt er, glaube ich, auch die Mutter mit irgendeiner anderen, die er mal durchgeschrotet hat. Weil eben sagt er, Mom heißt er aber nicht so. Und er gibt ihm auf jeden Fall den Tipp, was natürlich dann auch der Aufhänger für sein komplettes weiteres Leben ist und der Aufhänger für unseren Film darstellt. Er sagt ihm, gib dich nicht mit normaler Vögelei zufrieden, sondern es muss immer was Ausgefallenes sein. Jung und geil müssen die Weiber sein, mit einem Prachtarsch und dicken Titten. Und das nimmt sich der Junge zu Herzen.
Wird so ein sexistischer Mann.
Man sieht dann, wie der Junge aus diesem Sterbezimmer rauskommt und dann kommt so eine ganz cool gemachte Überleitung, wie er plötzlich, zack, älter ist, in dem Club hin und her tanzt und man sieht, er tanzt nur die, ja,
attraktiven Frauen
die an. Attraktiven Frauen an und die wollen aber mit ihm überhaupt nichts zu tun haben und genau das gleiche auch mit seinem Kumpel Maurice.
Nachdem sie halt beide nur Durchschnittsmänner sind.
Genau, und die tanzen nur die heißen Geräte in dem Club an und die wollen überhaupt nichts von ihnen wissen und sie haben aber selber gar keinen Sinn da dafür, dass es zum Beispiel heißt, hey, die wollen nichts mit uns zu tun haben, sondern die sind halt so hart von sich überzeugt, dass sie die Männer sind und die ziehen diese Welle wirklich bis zum Schluss durch.
Du machst mich ganz wild, hör auf, und du Erdnuggel.
Ja, und auch wenn sie beleidigt werden, kapieren sie das einfach nicht. Und da merkt man dann schon, weil es halt eben nur heißt, okay, da kommt die eine Tussi, die ist nicht die hübscheste, also ist die schon mal komplett außen vor. Und wir sehen aber auch gleichzeitig die Nachbarin, mit der er Tür an Tür in seinem Gebäudekomplex wohnt. Und die ist schon auch ein scharfes Gerät. Und auf die ist Jack Black natürlich super scharf. Nur die will von ihm halt auch überhaupt nichts wissen. Und er wird halt direkt vor dem Club dann von ihr abserviert.
Auf dem Heimweg nach Hause, ja. Wo er sagt ja, wenn er jetzt sich beeilt und geht, fange ich sie noch ab. Vielleicht kann ich mir sie ja noch klären. Und sie dann ihm auf dem Heimweg klipp und klar erklärt, du, es wird nichts mit uns zwei. Ja. Aber für 5 Tage, auch für diese 5 Tage. Ja, aber ich wohne, wie du gesagt hattest, wir wohnen Tür an Tür. Ich sehe so, auch wenn wir Tür an Tür sind, du kannst weggehen.
Ja, genau, dann zieh halt einfach aus. Ja. Ne? Wir kriegen auch mit, dass Jack Black vor einer Beförderung steht, diese aber nicht bekommt.
Ja.
In dem Fahrstuhl, der dann auch stecken bleibt, lernt er dann einen Hypnotik-Guru kennen. Er ist tatsächlich im wahren Leben auch ein Redemeister, also sprich, dass der, wie nennt man die jetzt, ein Motivationscoach ist.
Ja.
Und der spielt einen Hypnotiker, also einen Hypnotiseur, sagt man, glaube ich. Der
hört sich das Problem von Jack Black erstmal an, weil sie sich halt während des Feststeckens unterhalten. Und das finde ich auch wieder ein Verweis auf diese Farrelly-Brüder. Eine total skurrile Szene eher. Okay, logischerweise, dieser Motivationscoach. Es ist vielleicht warm, zieht vielleicht ein Jackett aus, aber nicht weiter. Jack Black ohne Hose.
Ja, genau, hat seine Hose ausgezogen. Auf jeden Fall fragt der Motivationscoach, so wie er sich dann die absolute Traumfrau vorstellt.
Und er nimmt alles durch.
Und Jack Black sagt einfach, er hat perfekte Beispiele.
Ihre Zähne, davon das Gesicht, da die Augen, da den Bauch, da den Po. Wo du einfach nur denkst so, oh, what?
Genau, also er bringt auch die extremen Beispiele. Immer nur Supermodels, Topfrauen, bildhübsche Frauen. Also da ist keine Durchschnittsfrau mit da dabei. Aber er weiß genau, was er will. Er will von der die Augen, von der das Charisma. Sie darf aber nicht so viel reden wie die. Muss aber so sein wie die andere, bevor sie geheiratet hat. Das wird dem Motivationscoach klar. Und der sagt, okay, ich werde Ihnen jetzt ein Geschenk machen. Das ist nur eine Sache zwischen Ihnen und mir.
Satan, weiche!
Genau. Und er hilft Jack Black in dem Sinne, indem er ihm die Fähigkeit verleiht, beziehungsweise diese Oberflächlichkeit nimmt und ihm tatsächlich doch, könnte man sagen, die Fähigkeit verleiht, die innere Schönheit zu sehen. Und das kriegen wir mit. Jack Black kommt raus aus diesem Fahrstuhl, geht zum Taxi und vor diesem Taxi sehen wir dann schon, wie eine
bildhübsche Frau,
halt eben nicht, aus unserer Sicht raus, eine eher unterdurchschnittlich
Maublümchen.
Ja, die aber auch mit einer relativ großen Zinkennase, schlechten Haaren und auch schlechten Zähnen dargestellt wird, zur Autotür des Taxis greift und in der nächsten Szene, wenn sich Jack Black zu ihr umdreht, ist es eine bildhübsche Frau, die im wahren Leben tatsächlich auch Model ist. Das zeigt uns schon so erst einmal, wer sich nicht damit auskennt, was ist jetzt da gerade passiert, wieso ist die jetzt da so schön und gerade eben war sie noch hässlich. Und das erfahren wir aber dann relativ schnell, dass Jack Black wirklich nur die inneren Werte sehen kann und diese inneren Werte projizieren sich auch auf das äußere Aussehen, also weil der Motivationscoach ihm ja dann auch sagt, sie werden jetzt nur noch die schönsten Frauen treffen.
Ja.
Und Jack Black glaubt ihm nicht und deswegen ist er auch so fasziniert, dass diese Frau im Taxi sich mit ihm unterhält, weil sie sich das Taxi dann auch teilen, seine Telefonnummer haben möchte. Und genau das führt auch zu diesen ein oder anderen Brüllern im kompletten Film, weil Jack Black sieht ja nur die Schönheit und wenn er dann aber sagt, ja, Komplimente macht, ja, wie kann so eine schöne Frau wie sie nur keinen Freund haben, dann weiß der Zuschauer und diese Person, dass sie ja nicht schön ist. Und genau da meint diese Person dann immer, Jack Black würde sie aufs Korn nehmen, beleidigen, also auch herablassend mit ihnen reden, obwohl das gar nicht der Fall ist.
Ja.
Zu Hause angekommen, ruft Jack Black seinen Kumpel Maurice an, der mit ihm dann wieder in den Club gehen möchte. Und dort geht es dann eigentlich erst richtig los. Also Jack Black erzählt ihm von dieser bildhübschen Frau im Taxi. Ja, sein Kumpel Maurice kann es ihm eigentlich so gar nicht wirklich glauben. Und während er aber schnell eine neue Flasche holt, also was zum Trinken, wird Jack Black von 3 Mädels aufgerissen.
Von einer Frau oben am Tisch, die ihn ja zu den anderen 2 in Runde bringt.
Für ihn sieht sie ja bildhübsch aus.
Auch die anderen.
Auch die anderen sind.
Die umgarnen ihn, tanzen ihn an.
Und das Witzige ist, Da gibt es dann diese Szene, wo Jack Black mit diesen drei für den Zuschauer hässlichen Frauen tanzt und sein Kumpel Maurice zerrt ihn da weg, sagt ihm, ja, was machst du eigentlich da für
einen... Wir haben doch noch einen Termin um 10 Uhr,
komm. Was machst jetzt du da für einen Käse? Und dann siehst du, wie die Ansicht der beiden ist. Man sieht, wie Maurice rüberschaut und da tanzen dann die extrem dicke, wie sagt er, das Nilpferd, die Hyäne und die Giraffe.
Welches soll für mich sein?
Und er schaut Jack Black so fragend an, Junge, was soll das? Und Jack Black sagt, hey, was soll's? Das sind doch wirklich super attraktive Frauen. Und dann siehst du, wie die Kamera mit Jack Blacks Blick auch nach drüben schwingt. Da sieht man dann wirklich diese extrem heißen Geschosse. Und das ist aber Jack Blacks Wahrnehmung zu dem Ganzen. Das macht eigentlich für den Zuschauer endgültig klar, Jack Black sieht hässliche Menschen als schön, aber auch umgekehrt. Weil im weiteren Verlauf gibt es ja dann diese Szene, wo er auf dieser Kinderkrankenstation landet, wo dann diese extrem hässliche Kinderkrankenschwester ist.
Aber vorher ist er aufgrund dessen, also nach dem Abend, erst einmal beleidigt, weil Maurice ja abgedampft ist und er zwar seinen Spaß hat, aber das wird nicht weiter verfolgt. Und am nächsten Tag fährt er durch die Stadt, nenne ich es jetzt mal, und plötzlich sieht er vor einem die Su-Laden, eine bildhübsche Frau, die gerade da rein ist und ja, die Sus aussucht. Und er beschließt, schnell zu parken und diese Frau sich ja zu angeln.
Genau, er möchte sie einfach ansprechen und diese Frau wird gespielt von Gwyneth Paltrow.
Rosie.
Genau, Rosemary. Und nein, es hat nichts mit Rosemarys Baby zu tun, aber er spricht sie auf jeden Fall an, weil sie schaut sich einen Dessous an oder ein Höschen.
Aber eigentlich müsstest du da schon als Außenstehender dich ja schon fragen, weil dieses Höschen, was sie in der Hand hat, wo er auch die Bemerkung hat, das ist niemals für sie. Müsste ja für ihre Großmutter oder ihre Mutter sein.
Und sie fasst das aber als Beleidigung erst einmal auf. Weil, wie schon gesagt, sie ist halt einfach korpulent, nennen wir es beim Namen. Sie ist dick, auch nicht die Schönste und sie weiß, wie sie dran steht. Aber er sieht sie ja so, wie wir ja eigentlich Gwyneth Paltrow sehen, schlank, bildhübsch und macht ihr dann dieses Kompliment. Und genau, wie schon gesagt, da fangen ja dann diese Probleme an, dass er Komplimente macht zu Körperlichkeiten, Aussehen, wo die Leute so gar nicht realisieren, weil sie wissen, ich sehe ja tatsächlich scheiße aus.
Ja.
Um es wieder gut zu machen, möchte sie ja dann einladen.
In eine Burgerbude.
Ah, genau, die Burgerbude. Und ja, sie bestellt sich fettes Menü.
Ein Milchshake, fette Pommes mit Käse.
Cheeseburger war es, glaube ich.
Double Cheeseburger mit Bacon. Und er ist beeindruckt, dass er endlich mal eine Frau getroffen hat, die nicht sich in einen Salat versteckt und ein Wasser, sondern endlich mal was bestellt.
Und genau das gibt er ihr auch dann so wieder.
Wortwörtlich zurück.
Ja, wo er dann eben auch sagt, endlich mal eine Frau, die nicht nur Kalorien zählt. Und
in der Sekunde bricht gleich da auch dann der Stuhl vor. Also er verneigt sich vor ihr, nennen wir es mal so.
Und das sind aber auch genau diese Szenen, wo man eben sagt, okay, er hat ja mit dieser Aussage recht, endlich mal eine Frau, die keine Kalorien zählt, sondern auch mal was Deftiges reinspachtelt.
Ja.
Da sieht sie dann schon, oder meint zumindest, okay, er macht ja doch nur nette Komplimente. Da haben wir dann eben auch schon einen ganz großen Lacher, wenn Jack Black mit der dicken Rosie dann diese Burgerbude verlassen. Sie hat sich was zum Mitnehmen einpacken lassen. Ich glaube nicht, dass da große Reste übrig sind. Auf jeden Fall hat sie was noch zum Mitnehmen. Und zwei andere Typen möchten gerade rein in diese Burgerbude. Und dann kommt zu dieser scharfe Kommentar von einem von den beiden, der da lautet, ich glaube, wir kommen zu spät, die Küche ist schon leer gefressen.
Aber dann Jack Black hier echt dann beleidigt raus, also was beleidigt, aber sauer ist und dann sagt, es ist nicht lustig, über mein Fett zu machen, aber wisst ihr was, ich werde heute Abend mit neben dieser heißen Schnitte aufwachen.
Ja, weil er sieht, dass Rosie getroffen ist, also auch traurig ist. Natürlich. Über diesen Kommentar, erklärt es. Also er geht halt eben rein, sagt, wie du eben auch, ja, witzig, dass ihr euch über mein Fett lustig macht und dann sagen sie natürlich, nein, Junge, um dich ging es gar nicht, sondern um deinen Elefanten da draußen.
Und er schaut aus dem Fenster und sieht den süßen Fuß, eigentlich nur Ansatz, und beide schauen nochmal raus.
Diese schlanken Knöchel von Gwyneth Paltrow, und die beiden Typen schauen raus und sehen dann unten nur noch diese, wie es Maurice eben sagt, Wöchel. Ja, sie hat den Zwischenhändler ausgeschaltet, da sind die Waden und der Fuß, der Knöchel fehlt. Und es sind einfach nur Wöchel.
Ja. Das Buch ist auch geil, ja.
Dann haut Jack Black eben den Spruch gleich raus: Während ihr heute Abend euer Kissen umarmt und voll sabbert, werde ich Sex mit diesem heißen Gerät haben, und springt dann eben raus mit Juhu!
Sensationell.
Richtig geil. Aber das ist genau das, wie eigentlich jeder auf so einen Kommentar reagieren sollte.
Ja.
Dass man solchen Leuten gleich in die Parade fährt und sagt: Leute, halt die Fresse. Und nach dieser Burgerbude erfahren wir dann eben auch, oder wir lernen dann auch die Freundin von Maurice kennen. Ja, wir sehen eigentlich sein Problem, was er mit ihr hat, weil er eben auch sagt, er möchte sich von ihr trennen, mit ihr Schluss machen, was Jack Black an sich ja gar nicht verstehen kann. Sie hat Flipflops an und du siehst dann also auch ihre nackten Füße. Der Zeh direkt neben dem großen Zeh
ist ein bisschen größer.
Ist ein bisschen länger, und das wird von Maurice als eklig, gruselig bezeichnet, und das zeigt, wie oberflächlich die Denke von den beiden ist.
Ja.
Dass es für die nur um körperliche Aspekte geht. Also
wobei sie echt bildhübsch.
Das ist echt ein Geschoss. Ne? Ja. Und ja, keiner kann das wirklich nachvollziehen. Also selbst Jack Black, der ja auf Oberflächlichkeiten fixiert ist, sagt: Junge, was ist dein Problem?
Und im nächsten Moment, wo sie sich ja da im Park dann treffen, eigentlich möchte ja Jack Black ihr Rosie vorstellen.
Ja.
Und er erwartungsfreudig schaut in die Menge hinter dem großen Platz, und er erspäht sie schon. Sie kommt elegant daher.
Ja, wir sehen Gwyneth Paltrow, wie sie zwischen den Hecken durchläuft.
Und ganz freudestrahlend zu ihm kommt, und da ist sie. Und er: Wo? Wie? Wo?
Hinter dem Elefanten. Und er kann es also auch gar nicht glauben und begreifen, wie sein Kumpel plötzlich die hässlichsten, die dicksten und unattraktivsten Frauen datet.
Ja.
Wir als Zuschauer wissen, was Sache ist. Und das ist ja eben gerade
dieser Twist.
Der Twist an dem Ganzen, was aber auch immer wieder für Lacher sorgt.
Ja.
Allein schon gut, wie die das halt immer ausdrücken. Es ist zwar sehr herabsetzend gegenüber solchen Leuten, aber es ist einfach witzig in Szene gesetzt. Bei schwer verliebt ist es halt tatsächlich wirklich so, dass man sich nicht über die körperlichen Mängel von manchen Leuten lustig macht, sondern man nimmt sie tatsächlich nur als, wie soll ich sagen, als
Anstoß.
Als Anstoß her, einen Witz damit zu verpacken. Also man macht sich nicht über die Leute im Allgemeinen lustig, sondern man nimmt nur vielleicht körperliche Benachteiligungen her, um das zu einem Witz zu verpacken. Also ich glaube, in der heutigen Zeit würde dieser Film so gar nicht mehr gehen, weil sich ja heutzutage gerade jeder fühlt sich an irgendwie und allem
angestoßen
und beleidigt, diskriminiert, und selbst die Schlankesten würden sagen, Hauptsache wieder irgendwie für Trouble zu sorgen. Ah, da macht man sich über Dicke lustig, das geht gar nicht, der Film muss verboten werden und das geht nicht und jenes geht nicht. War damals einfach nicht der Fall.
Nein.
Und man hat tatsächlich, und auch gerade, wie wir vorhin auch schon zu Beginn erwähnt haben, die Farrelly-Brüder haben auch immer Grenzen ausgelotet.
Und das ist echt eine Grenze. Aber es ist super.
Ja, aber nach heutigem Standard wären diese Filme alle nie produziert worden. Egal welcher Film von denen.
Ja, natürlich nicht. Ja. Aber um das
weiter. Damals einfach lustig, weil es noch ging.
Natürlich, es sollte heute genauso gehen.
Er ist auch heute noch lustig, reden wir nicht drüber drumrum. Es ist einfach so, er ist und bleibt einfach lustig.
Natürlich.
So viel dazu. Rosemary arbeitet ehrenamtlich fürs Friedenskorps. In Kooperation mit dem örtlichen Krankenhaus ist sie tätig auf der dortigen Kinderstation.
Ja.
Wir erfahren sofern leider noch nichts Großmächtiges darüber, und sie fragt Jack Black, ob er denn mal mitgehen möchte, um ihren Arbeitsplatz zu sehen, die Kinder kennenzulernen. Jack Black macht eigentlich genau das Gleiche bei den Kindern, wie er es mit Rosemary macht, indem er eben sagt: Hey, ihr seid doch alle hier, nur weil ihr Schule schwänzen wollt. und nicht, weil ihr irgendwie krank seid oder einen Grund, wirklich einen Grund habt, hier zu sein. Und da sammelt er also auch extrem viele Punkte bei ihr, weil sie eben auch sagt, es ist so süß, wie du mit den Kindern umgehst, weil keiner will groß was mit den Kindern zu tun haben. Und er sagt ganz ehrlich, alles kein Ding, das sind doch alles nette Kinder, total süß. Wie es halt weitergeht, das erfahren wir dann tatsächlich erst am Schluss des Films. Als nächstes kommt eine kleine oder eine etwas längere, mit Musik untermalte Passage, in der wir sehen, wie glücklich Rosemary und Hal, so heißt Jack Black in dem Film, miteinander sind. Was sie alles miteinander tun. Sie gehen zum Beispiel in eine Bar, trinken einen Milchshake, so einen riesen 5-Liter-Hunken, den Gwyneth Paltrow in 3 oder 4 Zügen wegäxt, während Jack Black sich ganz kurz mit der Kellnerin unterhält. Dann machen sie einen Kanu- oder Kajak-Ausflug. Gwyneth Paltrow sitzt tief im Wasser und paddelt alleine, während Jack Black gefühlt was ins 1,5 Meter über Wasser sitzt und in der Luft paddelt. Dann gibt es auch diese, glaube ich, damals wie heute extrem bekannte und auch beliebte Szene, wo diese Arschbombe gemacht wird. Ja, Jack Black macht eine Arschbombe ins Schwimmbecken. Gwyneth Paltrow sagt, überhaupt nicht gut, total lahm. Und du siehst, wie sie als Gwyneth Paltrow auf das Sprungbrett draufsteigt. Sprungbrett
schon durchbiegt.
Dann kommt dieser Umschnitt auf diese dicke Person, die man bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht live im Gesicht gesehen hat, wie sie von hinten gefilmt wird, wie sie auf dem Sprungbrett nach vorne läuft und sich das Sprungbrett eigentlich schon bis ins Wasser durchbiegt. Und das haben sie sehr, sehr geil gemacht, wie diese schlanke, dünne Gwyneth Paltrow in das Wasser springt. Und dann diese riesen Wasserfontäne im Endeffekt von ihr erzeugt wird, wo dann der Typ am Beckenrand, der da grillt, und Jack Black von dieser riesen Wasserfontäne erfasst werden. Ja, Gwyneth Paltrow ist total stolz auf sich. Dann kommt dieser Umschnitt, wo dieser Typ am Grill seinen Sohn sucht und nach ihm ruft, Billy, Billy, und dann kommt der Umschnitt auf den Jungen, der im Baum hockt, weil er durch diese riesen Arschbombe aus dem Pool in den Baum katapultiert wird. Einfach geil. Ich sage, das sind so diese
markanten Szenen.
Diese markanten Szenen, die aber auch für die Farrelly-Brüder
sprechen.
Astrein sind und auch einzigartig sind. Genau, und als diese Szene dann vorbei ist, lernen wir genauso wie Jack Black die Eltern von Rosie kennen, weil sie nimmt ihn mal mit nach Hause. Und da stellt sich dann auch raus, dass der Vater von Rosemary der Boss von Jack Blacks Boss in der Firma ist. Und er macht natürlich dann da einige Punkte gut, indem er von seiner Arbeit berichtet, über diese neuen Ideen, die er eben hat. Der Vater sagt ihm natürlich gleich, ja, du kannst jetzt aufhören mit dem Scheiß. Ich weiß genau, wie Rosemary ausschaut, wie mein Kind ausschaut. Du brauchst nicht so zu tun, als hättest du Interesse an meiner Tochter. Und das ist dann eine echt geile Szene, weil Jack Black scheißt den Vater dann auch richtig zusammen, weil er eben sagt, ja, es ist typisch für euch, reiche Milliardäre, die ihre Kinder genauso sehen wie den Leasing-Chat oder
den Picasso im Eingangsbereich.
Den Picasso. Da ist es kein Wunder, dass die Kinder Minderwertigkeitskomplexe haben, wenn ihr sie wie Ware seht oder ja. Dinge seht. Und da wird dir als Zuschauer eigentlich auch erst bewusst, dass er da wirklich den Nagel auf den Kopf trifft.
Ja.
Dass wir sehen alle Menschen ja doch immer irgendwo nach einem gewissen Schönheitsideal, wie man jetzt zum Beispiel sagt, die Medien geben mir vor, was schön ist und was nicht. Auf jeden Fall wird er dann von dem Vater von Rosemary eingeladen, bei dieser Vorstandssitzung seine Ideen zu präsentieren, wird aufgrund dessen zum direkten Protégé ernannt, also hat auch einen extrem hohen Aufstieg in der Firma. Und da siehst du aber auch schon, dass jeder dann sofort sagt, ja, wir haben zwar gewusst, du bist oberflächlich, aber das ist jetzt unter deiner Würde, dass du dich mit der
Tochter
dicken, des Chefs, hässlichen Tochter des Obermackers einlässt, um dich nach oben zu bumsen im Endeffekt.
Ja.
Und Jack Black kann das halt überhaupt nicht verstehen, weil er sieht halt immer diese bildhübsche Frau, ne? Ja. Was ja Gwyneth Paltrow in dem Film darstellt. Und da gibt es dann auch diese Szene, wo die mit ihm feiern wollen und Rosemary geht raus aus dem Zimmer und fragt, ob sie sich ein Stück Kuchen abschneiden darf. Und ja, darf sie. Und sie schneidet sich halt wirklich gleich das komplette Drittel von dieser Torte runter.
Gefühlt, ja.
Und in der Zwischenzeit hat sein Kumpel Maurice aber rausgefunden, warum er nur noch hässliche, unattraktive Frauen datet. Er macht diesen Guru, diesen Motivationscoach ausfindig und verlangt von ihm, dass er diesen, wie er es immer so schön sagt, diesen Zauber wieder zurücknimmt, diesen Fluch. Und er möchte halt wissen, wieso. Und er sagt, ja, weil er nur hässliche Frauen datet. Und dann meint der Guru nur noch, ja, wer sagt denn, dass sie hässlich sind? Er antwortet bloß, ja, ich habe einen guten Optiker. Weil es halt einfach so ist. Ja. Der sagt ihm aber auch genau das Gleiche. Ja, wer sagt denn, dass die hässlich sind? Durch die Medien, durch Film, Fernsehen, die Musikindustrie oder Magazine haben wir ein Schönheitsideal, wo festgelegt wird, was schön ist.
Ja.
Und Maurice lässt aber nicht locker und sagt, ja, aber sie wollten ihm was Gutes geben oder was Schönes geben, aber jetzt hängt auch seine berufliche Zukunft davon ab. Weswegen dann der Guru eben auch meint, ja, ich wollte ihm ja was geben und nicht irgendwie schaden. Und er verrät ihm das Geheimnis, wie er diesen Fluch umkehren kann, also wieder zurücknehmen kann, dass Jack Black wieder alles normal sieht. Und das konnte zum ungünstigeren Zeitpunkt nicht passieren, weil Jack Black ist mit Rosie gerade beim Essen. Und da passiert dann natürlich auch wieder ein kleines Malheur, das ähnlich wie in der Burgerbude, als der Stuhl unter ihr zusammengebrochen ist, gleich die komplette Sitzbank zusammenbricht. Und Jack Black möchte da das mit dem Manager kurz regeln, steht also auch vor einer recht attraktiven Empfangsdame. Und sein Kumpel Maurice ruft ihn an, sagt diesen Spruch auf und Jack Black sieht alles wieder normal. Er dreht sich zu dieser, ohne es aber zu wissen, und er dreht sich dann zu dieser Empfangsdame um, die dann tatsächlich ein Mann mit hässlichem Lippenstift und Perücke ist. Und er meinte eben auch so, ja, wo ist die Kollegin von Ihnen gerade hin? Und diese Empfangsdame, beziehungsweise dieser Typ meint dann nur, ja, ich bin die Einzige hier. Macht es aber auch ganz souverän. Dann meint Jack Black, bloß weil er ums Eck guckt, haben sie uns auch an einen anderen Tisch gesetzt, weil da, wo gerade meine sexy Freundin saß, sitzt jetzt eben eine korpulente Dame. Und bevor er zu Rosie zurückgehen kann, um das dann aufzuklären, wird er von Maurice rausgezogen und der sagt ihm natürlich alles. Und Jack Black kann es so an sich gar nicht glauben, weil er sagt, ja, ich werde jetzt trotzdem reingehen, weil du erzählst dir nur Bullshit. Aber in genau dem Moment trifft er die Dame aus dem Taxi wieder und sieht, wie sie tatsächlich ausschaut. Und da wird ihm unwiderruflich alles klar. Scheiße, ich kann da nicht wieder reingehen, weil was ist, wenn die so hässlich ist, dass ich mit der gar nichts mehr zu tun haben möchte? Und deswegen meidet er auch Rosie in den nächsten Tagen. Und da gibt es auch eine ganz eigentlich traurige Szene, wo sie ihn anruft zu Hause und sitzt eben alleine im Krankenhaus am Telefon und fragt, was denn los ist. Und wir kennen das ja alle, wenn du irgendwo schon dieses Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht in deiner Beziehung. Irgendwas ist schon, liegt im Argen und das hat Rosie auch. Und Jack Black versucht sie da eben zu beschwichtigen. Ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich habe momentan nur recht viel um die Ohren. Er und Maurice versuchen zumindest, den Guru wieder ausfindig zu machen, der diesen Fluch natürlich wieder anbringen soll. Also, dass Hal wieder diese innere Schönheit sehen kann. Ja, aber an den ist relativ schwierig ranzukommen. Und deswegen muss sich Hal entscheiden, begegnet er jetzt dieser richtigen Rosie oder möchte er mit aller Gewalt die hübsche Rosie haben, die für alle anderen hässlich ist, nur nicht für ihn. In der Zwischenzeit möchte aber seine Nachbarin, die ja jetzt auch zum Handeln gezwungen ist, und das ist eben auch das Geile, was der Film aussagt, willst du gelten, mach dich selten. Ja, er ist die ganze Zeit hinter seiner Nachbarin her, die weist ihn ab. Er trifft sich dann mit, aus ihrer Sicht raus, hässlichen Frauen und sagt sich dann selber, ah, der ist doch nicht so oberflächlich, wie ich gedacht habe. Und schon weckt er das Interesse in ihr. Und sie möchte mit ihm auf jeden Fall essen gehen. Die beiden sitzen in dem Restaurant. Und wie soll es auch anders sein? In Hollywood-Filmen, wie auch im echten Leben, kommt natürlich Rosie mit ihren Eltern rein. Und auf dem Weg zur Toilette sieht sie ihn natürlich mit dieser bildhübschen Frau dort sitzen. Ist untröstlich, geht auf die Toilette, weint und in der Zwischenzeit hören wir dann, wie Jack Black seiner Nachbarin eigentlich eine Abfuhr erteilt, weil er eben auch sagt, du, ich habe mich für den Weg entschieden, die richtige Frau zu lieben und nicht die hübsche. Ne? Zwischen uns wird nie was laufen. Passt schon. Er steht auf, möchte zu den Telefonen, die gegenüber von den Toiletten hängen. Und das waren damals, waren es noch Münztelefone. Weit weg davon, wo jeder ein Handy hatte. Schon gar kein Smartphone.
Ja.
Auf jeden Fall, er hat bis zu dem Zeitpunkt, ähnlich wie wir als Zuschauer, die Rosie noch nie von vorne gesehen. Was wir jetzt in diesem Restaurant auch selber zum ersten Mal tatsächlich machen. Schon nach knapp, was waren es, 1 Stunde 20 Minuten sehen wir Rosie als dick, wie sie wirklich ausschaut, zum allerersten Mal von vorne, wie sie auch im Gesicht aussieht. Er läuft einfach an ihr vorbei und sagt, weil sie meint, hey, hallo. Und er begrüßt sie einfach nur so und geht einfach an ihr vorbei, als würde er sie nicht kennen. Und das schmerzt sie und verletzt sie, glaube ich, am allerschlimmsten. Ja, er ruft sie an. Sie stürmt aber aus dem Restaurant raus. Und er weiß ja nicht, dass er sie gerade live vor sich hatte. Ruft sie an und möchte sich wieder mit ihr treffen. Möchte ihr sagen, dass er sich für sie entschieden hat. Und sie weint und fragt, ob er irgendwie so ein Psycho ist. Naja, und von da an ist die Sache eigentlich erledigt. Ja, sie möchte dann also auch wieder zurück zum
Ralph vom Friedenskorps.
Genau, vom Friedenskorps zu ihrem Ex-Freund und möchte aber dann auch diese, was sind es, 1,5 Jahre, glaube ich, im Ausland wieder mitarbeiten. Und das kann Jack Black nicht mit sich machen lassen, weil er sagt, er liebt sie so sehr und er möchte sie haben, egal wie sie ausschaut. Möchte das also alles auch aufklären und landet dann bei dieser Abschiedsfeier, die in dem Haus ihre Eltern für sie gegeben werden. Wo er dann erst einmal diese dicke
Mutter,
nicht Mutter, sondern die Haushälterin abknutscht.
Ach stimmt, wo er meint, das ist Rosie.
Genau, weil er sie ja noch nie gesehen hat und sie möchte, als die Haushälterin möchte fragen, wer er ist. Und er unterbricht sie gleich, halt, bevor du irgendetwas sagst, ich liebe dich und ich möchte für den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein. Und wie abartig er sie zusammenknutscht und sie macht halt auch einfach mit. Und dann kommt von der Seite, kommt die Mutter von Rosie und fragt, was los ist. Und er erklärt ihr dann, ja, ich liebe ihre Tochter und ich möchte ihr das auch sagen. Ja, es ist ja schön, Herr, aber wenn sie jetzt einfach nur die Haushälterin weiterarbeiten lassen würden, dann wäre das auch ganz cool. Geile Szene. Ja. Geile Szene. Ja, genau. Die nächste Szene ist dann wirklich die, in der er in den Garten rausläuft. Dort zum allerersten Mal
Rosie.
Der richtigen Rosie, wie sie im wahren Leben aussieht, gegenübersteht. Ist also auch wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, wenn er ihr dann auch wirklich sagt, hey, du bist ja wirklich wunderschön. Ja, ihr also auch seine Liebe gesteht, dass er mit ihr zusammen sein möchte. Und sie sagt ihm, ja, ich kann nicht, weil ich bin jetzt die nächsten 1,5 Jahre mit dem Friedenskorps unterwegs, also nicht hier. Und er sagt dann, ja, es tut mir leid, so lange kann ich nicht warten. Und jeder der beteiligten Zuschauer im Film, die schauen schon so verzweifelt auf den Boden, so, oh nein, scheiße. Und auch der Zuschauer denkt sich, ach Gott.
Verdammt, ja.
Jack Blacks Miene erhellt sich daraufhin und er sagt, fest entschlossen, und genau darum werde ich mit dir mitkommen. Führt also im Endeffekt zu einem Happy End.
Ja.
Und deswegen sagen wir ja auch immer, dieser Film ist tatsächlich nicht nur eine Komödie, die sich über Fette lustig macht, die sich über hässliche Leute lustig macht, sondern der Film ist im Endeffekt
sehr tiefgründig.
Sehr tiefgründig. Dass, und wir kennen es doch alle. Also sind wir doch mal ehrlich. Ich spreche aus Erfahrung, dass gerade noch zu meinen Single-Zeiten, wenn du an bildhübschen Frauen interessiert warst, Patrick, und da spreche ich jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung, es waren bildhübsche Frauen, an denen ich interessiert war,
okay,
die ich ansprechen wollte oder auch angesprochen habe, die dich so herablassend von oben herab wirklich behandelt und auch begutäugelt haben, weil du einfach nicht das warst, was sie sich vorgestellt haben, die waren hässlich, ja? Innerlich.
Natürlich.
Und das will, glaube ich, dieser Film auch aussagen. Und ich kann das wirklich nachvollziehen. Also wie schon gesagt, die extrem hübschen Frauen, die wissen, wie sie ausschauen. Und die haben auch eine gewisse Arroganz entwickelt, weil sie genau so ausschauen, wie sie ausschauen, weil sie umschwärmt werden, weil man ihnen eben immer sagt, dass sie die Schönsten und die Geilsten und weiß der Teufel noch sind.
Ja.
Und die sich eben denken, ich muss ja gar nicht nett sein, weil die Typen kommen von ganz alleine. Ich will das jetzt nicht
Verwerflich.
Nein, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, dass jede hübsche Frau da draußen hässlich ist. Gottes Willen, versteht mich da bitte nicht falsch, Leute.
Sie haben aber halt ein Selbstbild entwickelt, nennen wir es nur so.
Viele, einige oder auch nur wenige, aber es gibt sie da draußen. Genauso wie auch hässliche Menschen scheiße sein können. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen, sondern allgemein Menschen. Aber der Film sagt aus, schau über den Tellerrand hinaus. Und du wirst glücklich sein, wenn du die inneren Werte eines Menschen
erkennst,
nicht nur erkennst, sondern auch
wertschätzt,
lieben lernst, dann wirst du dein wahres Glück finden. Ja, und
das so ist toll durch diesen Film.
Abartig.
Ja, und solche Filme gibt es halt leider, wie wir oft sagen, sehr, sehr wenige.
Oder auch inzwischen leider gar nichts mehr, weil heutzutage geht es halt bloß noch schnell um den schnellen Kick, um Action, um imposante Bilder. Aber nicht mehr um Tiefgründigkeit.
Ja, und das ist schade.
Und das ist sehr, sehr schade, weil man könnte gerade über Filme
heutige Zeit
so viel Einfluss auch nehmen, gerade auf unsere Jugend.
Ja.
Im Negativen wie auch im Positiven.
Natürlich.
Ja, und es ist leider Gottes so. Wir haben durch die Medien, durch Musikclips, Zeitschriften und so on und gerade auch mit diesem Social-Media-Quatsch, wenn die Influencer alle nur noch hochgebotoxt, aufoperiert, durchtrainiert, mit 5 Kilo Botox in der Fresse. Du meinst
die Arbeitslosen, die Geld damit verdienen, Entschuldigung.
Wer auch immer das auf unsere Kinder ausstrahlen und auch natürlich einwirkt, die Kinder haben oder die Jugendlichen haben doch heutzutage
falsches Selbstbild.
Abartig.
Ja.
Vor allem, es wird ja auch mit KI wird es ja nicht besser.
Wird es noch verstärkt.
Ja, es wird, wie du sagst, verstärkt, weil es heißt ja nicht mehr, gib dich mit einem normalen Bauch zufrieden? Nein, es muss ein Sixpack sein. Oder so wie deine Brüste ausschauen, sind die okay? Nein, es muss auf mindestens Doppel-D sein, bis unters Kinn hängen. Du musst so und so und so ausschauen, wie es dir irgendjemand vorgibt. Und genau da ist dieser Film eine Erfrischung.
Ja, derzeit auf Disney Plus.
Genau, er ist auf Disney Plus zu streamen. Schaut ihn euch an, er ist wirklich herzerwärmend und aber auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch, wenn man sich den mit seinen Kindern anschaut, dass man eben sagt, schau her, die ist eigentlich bildhübsch, behandelt die Menschen aber scheiße und genau deswegen sieht er nur die Hässlichkeit.
Aber gut dargestellt so.
Sehr gut dargestellt. Und das ist was, wo so wichtig ist.
Ja.
Und ich habe mir auch das Making-of danach angeschaut. Also Gwyneth Paltrow ist über 3 Stunden in der Maske gesessen, fast zwei Stunden, bis diese ganzen Schaumstoffteile platziert waren und dann nochmal knapp über eine Stunde, bis das dann alles geschminkt war.
Angesprüht, geschminkt, ja, das ist heftig. Aber ja, auch im Interview im Nachhinein, wo dann der Film präsentiert wurde, sagt sie, sie bereut, dass sie diesen Film gemacht hatte. Aufgrund, also nicht das, was sie dargestellt hatte, sondern mit diesem Bodysuit, weil er wirklich körperliche Schmerzen im Nachhinein hervorgebracht hatte.
Ja, aber gut, das kam jetzt bei mir tatsächlich in dem Making-of nicht so rüber, weil sie fand es von Anfang an toll, den zu tragen, weil sie sich auch auf diese Rolle dann dementsprechend auch vorbereiten konnte. Und ich finde, das fällt in dem Film aber auch richtig gut auf, dass sie als schlanke Person manchmal tatsächlich läuft oder watschelt wirklich wie eine übergewichtige Person.
Ja, das hat sie gut dargestellt.
Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Und ich glaube, Gwyneth Paltrow war bis zum damaligen Zeitpunkt noch nie so sexy. Also gerade wenn sie vor Jack Black dann diese Reizwäsche präsentiert und dann, ich glaube, es war auch nur ein Body-Double, wo man sie von hinten gesehen hat mit diesem String-Tanga.
Ah, wo sie ins Bett kommt.
Genau. Aber von vorne, sie sah ja dennoch bildhübsch und sexy aus. Ne? Wo sie diesen Mikro-String-Tanga runterzieht und auf Jack Blacks Brust landet zu dieses Fischernetz. Ja? Zumindest von der Größe her, wo er dann eben auch den dann so ausbreitet und sagt,
wie funktioniert das?
Wie hast du das gemacht? Und sie lachen und haben auf jeden Fall viel Spaß und deswegen auch die Szene, wo sie bei ihren Eltern zu Hause ist und der Vater eben sagt, ja, er weiß, wie seine Tochter ausschaut, dass sie eben nicht so toll ist, wie er eben sie hervorhebt und du siehst, wie Jack Black sich umdreht. Die Gwyneth Paltrow steht natürlich super sexy mit einer Hotpant dran, lehnt sich nach vorne, durchgestreckte Beine, Wahnsinnsanblick. Dann kommt der Umschwung zu dem Vater, wie er dann diese Rosie sieht. Und ja, gut, du siehst halt dann eben diese dicke Person in dieser Hotpant, was halt dann auch nicht mehr so schön ausschaut. Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja.
Und das wird im Film auch, glaube ich, mehrmals erwähnt. Und genau da haben die Filmemacher ja auch angesetzt. Also die haben sich um diesen Fatsuit, diesen Bodysuit von Gwyneth Paltrow dementsprechend perfekt zu machen, haben die sich zahlreiche Übergrößenmodels, also auch für ja,
Nackt, Plus Size.
Ja, auch für Nacktaufnahmen kommen lassen und haben dann Fotos gemacht aus allen verschiedenen Winkeln und haben sich die eben angeschaut, weil sie auch gesagt haben, nicht jeder Dicke oder nicht alle Dicken schauen gleich aus. Da hat man dann eben den Bodysuit von Gwyneth Paltrow dementsprechend auch angepasst. Und da ist wirklich alles, also die sogar die Hände von Gwyneth Paltrow sind in diesem als dicke Rosemary, solche Fatsuit-Dinger oder plastischen Hände, dann auch die Oberschenkel, der Kopf, alles, sind alles solche Schaumstoffattrappen. Und dieses Making-of ist auch sehr interessant gewesen. Ich habe es mir auf DVD angeschaut. Wenn dann nur die Gesichtsaufnahmen von Gwyneth Paltrow zu sehen sind, hat sie nur im Endeffekt den Kopf auf, beziehungsweise in Schaumstoff gehüllt. Und da sieht man schon, was da eigentlich an Massen bewegt wird von manchen Menschen. Ne? Allein schon, wie riesig die dann auch sind. Weil das passt überhaupt nicht zu ihren Proportionen. Du hast diese dünne, schlanke Gwyneth Paltrow und dann dieser riesen Kopf, der da drauf sitzt, der so ausschaut, wie, wirklich wie so ein Kürbiskopf.
Ja.
Und da sieht man wirklich, dass das alles nicht so übereinander passt. Aber nicht alle Aufnahmen, die wir als dicke Rosie sehen, sind Gwyneth Paltrow. Zum Beispiel die Szene, wo sie der Nachbarin die Hand schüttelt. Oder auch sogar die Szene, wo wir schon erwähnt haben, mit dem Sprungbrett, sind tatsächlich Plus-Size-Models, die als Body-Double für die dicke Gwyneth Paltrow eben einspringen. Also das sind tatsächlich lebendige Frauen, die einfach diese Fülle haben. Und ich finde es halt einfach toll, dass man
diesen Weg gegangen ist.
Genau, dass man diesen Weg gegangen ist, dass man aber auch diesen Menschen irgendwo eine Bühne gegeben hat und nicht sagt, nein, wir nehmen trotzdem schlanke Frauen und setzen die einfach nur in den Bodysuit, sondern dass man auch sagt, hey, ihr steht im Leben. Und das sind selbstbewusste Frauen gewesen und ich habe ja das Making-of gesehen. Da war keine, die sich für ihr Aussehen geschämt hätte.
Glaube ich, ja.
Und das ist ganz, ganz toll, dass der Film das trotzdem vermitteln kann. Die inneren Werte sind es, worauf es ankommt. Weil die Frau oder der Kerl oder der Mensch im Allgemeinen kann wirklich noch so schön sein, wenn er einfach einen scheiß Charakter hat, dann wird es ein hässlicher Mensch, so ja, oder so.
Das ist super Aussage.
Damit möchten wir euch eigentlich jetzt auch entlassen. Schaut nicht nur auf die äußeren Nebensächlichkeiten, sondern sucht auch in euch selber die innere Schönheit. Weil seid ihr innerlich schön, überträgt sich das auch nach außen.
Du bist schön.
Ich weiß. Auf jeden Fall.
Schaut ihn euch an.
Ja, schaut ihn euch an. Habt Spaß. Nehmt den Film nicht zu ernst.
Natürlich nicht, nein.
Und schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, die Movie Buddies.
Wir freuen uns auf euch.
War toll, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.